beim Thema E-Fuels für Autos kommt man einfach zu dem Ergebnis, dass das, sorry, aber dass es Quatsch ist, E-Fuels in PKWs zu füllen. Die Bühnenshow machen wir so 200, 300, 400 Leute kriegen wir in den Städten. Und da war schon der Gedanke auch ein bisschen in diese Richtung, wir erklären auch Energie. Einfach nur mit dem Anliegen, Leute, das ist spannend, das zu verstehen einfach.
Klartext Energiewende, der Hamburger Expertenpodcast rund um Energie, Klima und Wirtschaft. Wir liefern Impulse zum Energiesystem der Zukunft. Scheinbar unverständliche Themen leicht erklären. Eine Spezialität von Jens Schröder. Jens erklärt in seinem Podcast, sag mal du als Physiker, schwarze Löcher, die Relativitätstheorie, den Urknall, spielend und ohne Formeln. Neuerdings unterstützt er auch das weltberühmte Hamburger Forschungsinstitut DESI als Chefkommunikator. Woher die Liebe zu den scheinbar unerklärlichen technischen Themen stammt und welche Pläne er jetzt fürs DESI schmiedet, erzählt uns Jens in der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Astrid, ich leite die Öffentlichkeitsarbeit im Cluster Erneuerbaren in Hamburg und freue mich sehr auf das Gespräch mit Jens heute. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, danke schön. Freue mich auch.
Jens, du gibst den Podcast, sag mal du, als Physiker heraus und bist dadurch richtig berühmt geworden.
Boah.
Wie bist du auf diese Idee gekommen und hast du dich schon immer für Physik begeistert?
Also erstmal kurz, das ist der Moment für etwas Demut, den mache ich ja nicht alleine, sondern den mache ich tatsächlich mit zwei Physikern. Ich bin ja selber keiner.
Okay.
Ich bin ja der Nicht-Physiker, der Halbwissende unter diesen dreien und die anderen beiden sind dann die Wissenden. Ja, und das war tatsächlich auch die Idee. Also ich war ja lange Zeit Wissenschaftsjournalist bei Gruner und Jahr, bei Geo vor allen Dingen. Und irgendwann kam da die Frage auf, wollen wir nicht mal Podcast probieren? Und ich kannte halt diese beiden Physiker, die sich gegenseitig noch nicht kannten. Ich mochte die beide super gerne. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal ins Studio gehen und dann machen wir mal, sind eigentlich Zeitreisen möglich? Können wir das nicht mal erklären? Ja, haben wir da so ein bisschen geskriptet und das hat einfach super funktioniert. Und es hat einfach mit uns in der Gesprächsdynamik gut funktioniert.
Ach,
und der Gedanke war tatsächlich einfach sagen, okay, irgendwie haben wir da so einen Ton getroffen, um Leuten was nahezubringen, was kompliziert ist, was sie sich vielleicht sonst nicht so in einem Buch sofort reinziehen würden. Und wir haben dann so gutes Feedback bekommen, dass wir da immer weitergemacht haben. Und wir haben das dann tatsächlich an Audible verkauft, muss man sagen. Es ist ein Audible-Podcast.
Okay, also richtig als Format.
Genau, läuft seit 2017 dort tatsächlich.
Okay, wow, das ist ja auch schon eine richtig lange Zeit.
300 Folgen.
300, okay, da sind wir noch nicht ganz. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und wie soll man sagen, sind die Physiker, fallen die ein bisschen aus ihrer Rolle oder gibt es viele Physiker, die dazu Lust hätten?
Naja, es ist schon ein bisschen so eine Doppelbegabung, wenn man für Leute findet, die für Physik sich brennen und am Studium auch gebrannt haben und die dann in so eine Kommunikationsrolle gewechselt sind. Das liegt nicht jedem und nicht jeder und diesen beiden liegt es halt besonders. Und man merkt aber schon, dass ihnen diese ganzen Physiksachen und die denken auch alles physikalisch. Wenn man mit denen spazieren geht und die Sonne scheint, ist irgendwie Thermodynamik. Also es ist wirklich verrückt. Die sind aber nicht total nerdig, sondern die spielen da auch mit. Also aber diese Doppelrolle, sie wissen über Physik Bescheid, sie brennen für Physik, sie lieben sie sogar und gleichzeitig haben sie aber dieses Talent zu sagen, ich mache das mal mit einer schnuffigen Metapher. Da würde im Hörsaal alle würden die Nase rümpfen, aber das hilft den Leuten, ja?
Ja, absolut, ja. Also ich finde das richtig super, weil ich kann mich nur an Physik in der Schule erinnern und das war für mich eher abtören, wenn ich das sagen darf.
Das ist lustig, das kriegen wir ja ganz oft zu hören. Und ich war ja früher selber so. Ich habe damit ja auch kokettiert, dass ich das abgewählt habe. Das würde ich jetzt nicht mehr tun. Weil ich finde,
für mich auch so.
Man macht wirklich einen Fehler, wenn man sich diesen Teil des Wissens irgendwie versagt. Habe ich auch gemacht. Ja. Also ich bin jetzt spät berufen, aber dafür umso überzeugter.
Na, siehst du, da haben wir was gemeinsam. Ihr macht ja auch eine Bühnenshow. Mhm. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen erläutern. Und habt ihr noch weitere Pläne?
Ja, die Bühnenshow war einfach so ein Wunsch von uns, dass wir es mal machen. Es ist natürlich ein relativ spezieller Fokus, den wir haben und wir sind mit diesem Audible-Podcast, wir haben bei Audible viel Erfolg, aber das ist natürlich auch nicht die bundesdeutsche Grundgesamtheit, die das hören kann, sondern es sind halt die Audible-Abonnentinnen und Abonnenten. Die Bühnenshow machen wir so 200, 300, 400 Leute, kriegen wir in den Städten so, aber dann, das kriegen wir in den meisten Städten zusammen. Und da war schon der Gedanke auch ein bisschen in diese Richtung, wir erklären auch Energie. Also die zweite Bühnenshow, die erste war noch Zeit, da haben wir gedacht, wir bleiben ganz unpolitisch. Mm. Weil mit Energie ist man sofort in so einer, wollen wir gar nicht, aber in so einer politischen Schiene. Und beim zweiten Mal haben wir gesagt, wir wollen auch den Leuten so ein bisschen was, diese ganzen Themen hinter der Energiewende einfach erklären, ohne Ideologie. Das Wort will ich da in dem Zusammenhang gar nicht verwenden, das wird ja so missbraucht oft, also ohne irgendwie ein Anliegen, sondern einfach nur mit dem Anliegen, Leute, das ist spannend, das zu verstehen einfach.
Okay, sehr schön. Wo tretet ihr als nächstes auf?
Tatsächlich haben wir die Tour gerade zu Ende, wir hatten 14 Termine, glaube ich, dieses Jahr in München, Wien, Nürnberg, Göttingen, Berlin, Kiel,
Okay.
Köln und so.
You name it. Sehr gut. Also einfach aufmerksam verfolgen. Ich habe schon am Anfang gesagt, du machst mittlerweile auch was anderes. Du bist nämlich beim DESI gelandet seit Anfang des Jahres. Das ist sozusagen die andere Hälfte deines beruflichen Lebens. Du hast mir ja im Vorfeld schon erzählt, dass du da richtig für brennst und begeistert bist, dass du den Job bekommen hast. Was reizt dich besonders an dieser Tätigkeit? Warum hast du dich beworben?
Ja, ich wohne ja seit über 20 Jahren in Hamburg und DESI ist einfach so eine Größe, die viele Hamburger gar nicht so wahrnehmen als eine Größe, so ein weltweit einzigartiges Forschungszentrum mit einzigartigen Geräten, mit Teilchenbeschleunigern, Synchrotron-Geräten. Und mich reizt einfach, Teil einer solchen wirklich besonderen Institution auch zu sein. Und ich bin ja jetzt erst seit einigen Wochen da und stelle das wirklich an jeder Ecke fest. Das ist schon ein irrer Laden, was die da machen. Und dann kommt eben dazu dieses ganze Thema Forschung, Wissenschaft für nachhaltige Themen. Das hat mich ja auch schon, als ich bei GEO gearbeitet habe, über 20 Jahre sehr fasziniert. Das ist tatsächlich bei DESI auch ein ganz wichtiges Thema, dass man eben, wir haben ja das Thema erneuerbare Energien miteinander, das teilen wir, dass man tatsächlich mit diesen Teilchenbeschleunigern und mit der Synchrotronstrahlung, die da rauskommt, auch sehr viel Forschung machen kann, die erneuerbare Energien beflügeln kann, besser machen kann, effizienter machen kann. Das ist einfach sehr spannend, das reizt mich total, das den Leuten mehr zu erklären und zu sagen, ihr wisst teilweise gar nicht, was ihr hier habt in Hamburg, was das für ein weltweit einzigartige Perle ist.
Großer Schatz, das kann man nicht anders sagen. Ich kenne das DESI ja nun auch schon eine Weile, ich muss mich outen.
Wir sind Mitglied bei euch.
Ja, ihr seid Mitglied und ich habe aber mal in einer anderen beruflichen Tätigkeit auch, wie soll man das sagen, das DESI ein bisschen mitbetreut, damals an der Uni Hamburg. Damals hatte das DESI genau einen Mitarbeiter im Bereich Kommunikation. Ich würde mal behaupten, da hat sich ein bisschen was verändert. Ja. Würdest du sagen, da ist noch mehr Potenzial, um es noch besser zu kommunizieren und so weiter?
Wir brauchen natürlich noch 10, falls jemand das hört.
Ja.
Nein, es sind natürlich schon, es gibt eine ganze Kommunikationsabteilung, sind natürlich auch, das ist ja ein jahrzehntelang immer weiter gewachsenes Zentrum, da sind natürlich an allen möglichen Orten, wo Kommunikation plötzlich wichtig wurde, auch nochmal so einzelne Kommunikationsrollen gewachsen. Das ist schon ein sehr komplexes Kommunikationsgeflecht, was wir da haben. Wir haben politische Kommunikation, wir haben auch B2B-Kommunikation mit Wirtschaftsunternehmen, weil natürlich auch Wirtschaftsunternehmen bei uns an diesen Geräten forschen. Man kann sich da ja sozusagen an die DESI-Forschung wenden und sagen, wir haben folgendes Problem. Wir wollen unsere Solarzellen effizienter machen. Wir haben dann Gedanken, können wir da Materialforschung bei euch betreiben? Und dann wird man auch beraten. Also diese B2B-Kommunikation und natürlich Kommunikation in die Öffentlichkeit, weil wir ein steuerfinanziertes Zentrum sind, Helmholtz-Zentrum. Und natürlich muss man da auch rechtfertigen und zeigen, dass das vernünftig ist, was wir da machen, dass das was einen Sinn hat, einen Impact hat.
Absolut, das hat es. Du hast schon die Forschung an Erneuerbaren sozusagen erwähnt, dass sich das besonders reizt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen für die verschiedenen Teilbereiche. Solar, Wind, Wasserstoff.
Ja.
Was gibt es da für Ansatzpunkte?
Na, im Grunde, der Ansatzpunkt ist bei allen ähnlich, weil das, was bei DESI, also DESI macht ja auch diese ganz krasse Grundlagenforschung, Astroteilchenphysik, Teilchenphysik, wo man heute noch nicht weiß, was es für Anwendungen hat, aber die können durchaus auch mal kommen oder man hat einfach was Tolles gelernt. Und dann gibt es eben diese direkte anwendungsbezogene Forschung und da ist immer derselbe Ansatzpunkt, der ist relevant für die erneuerbaren Energien, nämlich mit dieser Synchrotronstrahlung, die in diesen Teilchenbeschleunigern hergestellt wird.
Ja.
Die Wissenschaftler sagen, ist das sehr lustig, dann fliegen die Teilchen, die Elektronen fliegen ja ganz schnell im Kreis, also ganz schnell, fast Lichtgeschwindigkeit. Und da entsteht diese Strahlung und das ist tatsächlich so, also ich hoffe, ich darf das Wort benutzen, als wenn die Elektronen Licht kotzen. Das sagen die manchmal, weil, um das einfach zu verdeutlichen.
Ja.
Das kommt dann da so raus aus denen. Und das ist diese besondere Strahlung. Und die kann man eben einsetzen, wenn man die manipuliert, als so eine Art 4D-Röntgenlaser-Mikroskop. Also man kann mit dieser Strahlung Dinge sichtbar machen, die sich im Nanometerbereich, bis zu Nanometerbereich abspielen, also im Bereich der Moleküle, im Bereich der chemischen Reaktionen. Man kann die auch im zeitlichen Ablaufen, wenn die sehr, sehr schnell ablaufen, sichtbar machen. Und das ist eben zum Beispiel für Solarzellen wichtig, wenn man sagt, man möchte neue Materialien erforschen, die dann vielleicht das irgendwie noch besser machen. Dann kann man eben diese zum Beispiel Kristalle oder diese Halbleitermaterialien, die man da hat, das sind ja oft meistens Kristalle, die kann man eben auf der Molekülebene angucken. Bei der Herstellung, wenn sie hergestellt werden, gehen da Fehler, passieren da Fehler in dem Kristallgitter und kann man die Fehler verhindern? Oder man kann sie angucken, wie altern sie eigentlich unter Sonneneinstrahlung? Und kann das also, man kann ganz viel rausfinden über diese Materialien und dann eben im Endeffekt versuchen, bessere Materialien zu finden, die diese ganze Umwandlung von Sonnenlicht in Strom effizienter hinkriegen. Und darum geht es ja am Ende, wenn man das effizienter hinkriegt. Und das Gleiche ist eben Moleküle angucken beim Wasserstoff. Wenn man den Wasserstoff herstellt, Elektrolyse, muss man Strom für benutzen. Oder aber man nimmt, es gibt da die Photokatalyse, da hat man also dann Licht, was sozusagen dazu führt, dass das Wasser gespalten wird und der Wasserstoff frei wird.
Ja.
Wie kann man das besser machen? Auch dafür muss man ja rausfinden, wie funktioniert das denn mit dieser auf der molekularen Ebene? Wenn ich jetzt die Bedingungen ein bisschen ändere, wie verändert sich dann genau diese Reaktion in diesem Mikro- oder Nano-Bereich?
Ja.
Und das rauszufinden, das ist im Grunde Grundlagenforschung, die aber anwendungsinspiriert ist. Das rauszufinden ist eben Teil dieser des Sinns dieser Geräte. Die machen auch andere Forschung, aber da, also an anderen Materialien und anderen Dingen, also werden auch alte Schrifttafeln, kann man auch damit durchleuchten.
Ja, ein Exzellenzcluster war es, glaube ich.
Genau.
Ja. Das kenne ich, ja. Und Manuskripte und so.
Ja. Und das Dritte, also über Solar, Wasserstoff, und das Dritte ist eben Batterieforschung. Also das ist ja auch eine chemische Reaktion, Elektrochemie, die in der Batterie abläuft. Und da gibt es ja diese berühmten, berüchtigten Dendriten, die entstehen einfach in dem Prozess, wenn eine Batterie benutzt wird. Und dann gibt es da so Ablagerungen und die machen irgendwann die Batterie kaputt. Und wie die entstehen und wie die vielleicht nicht entstehen, was man machen muss, damit sie nicht entstehen oder weniger entstehen, auch das muss man auf der Molekülebene erforschen. Mhm. Und da kann man eben ganz viele Schritt für Schritt die Forschungsfragen an diese Materialien stellen. Wie kann man die Chemie ein bisschen verändern, dass das besser wird? Und dafür sind diese Geräte eben gut.
Wahnsinn. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und spannend.
Ist es
auch. Du hast schon gesagt, du möchtest den Hamburgern das gerne noch näher bringen. Wie wollt ihr das machen? Vielleicht auch klassisch durch Veranstaltungen. Was habt ihr vor?
Also wir eröffnen ja in diesem Jahr, ist noch nicht ganz genau klar, in welchem Monat, im Sommer, das Desium. Das ist ein Besucherzentrum mit einer tollen Ausstellung, die da jetzt bereits konzipiert ist. Die wird gerade aufgebaut. Da ist auch ein Saal, der bespielt werden kann. Wir haben einen tollen großen Hörsaal auch. Und der Saal im Desium ist ein bisschen kleiner, das Foyer. Da wollen wir natürlich die Leute auch hin einladen. Und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit zu sagen, das Desi gibt es schon lange, aber jetzt haben wir nochmal, es gibt auch Führungen da, jetzt schon, also man kann da auch jetzt schon kostenlos, ihr wollt ja sogar euren Betriebsausflug da machen, habe ich gehört.
Absolut, das, wir waren auch schon mal da,
tatsächlich. Ja, aber ich organisiere euch was Besonderes. Aber ja, genau, so wollen wir gerne den Hamburgern und Hamburgerinnen das ein bisschen näher bringen.
Cool.
Und dass man sagt, man kann ins Miniaturwunderland gehen, in der Hafen City, das ist super, aber richtig mini wird es bei uns, Nano.
Ah, da müsste ich mit Mivola irgendwie zusammentun, also in der Werbung.
Habe ich auch schon mal gedacht, die könnten doch auch so einen Teilchenbeschleuniger hinbauen.
Ja, das bietet da ihm mal an.
Ich habe eben drüber nachgedacht, denen mal eine Mail zu schreiben und sagen, wenn ihr mal eine Hamburg-Erweiterung habt, können die so unterirdisch machen, wie diesen Friedhof. Die haben doch diesen Friedhof, der so unterirdisch...
Ich weiß, das ist auch cool.
Ja.
Ja, der Hamburg-Teil wird, glaube ich, ständig überarbeitet, weil der ist der älteste ist.
Ich schreibe den mal. Vielleicht hören die ja sogar zu, oder?
Ja. Das ist, guck mal hier, so entstehen gute Ideen. Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir kommen, also das ist auf jeden Fall sicher. Du weißt, wir geben selber unseren Podcast raus, darum bist du heute hier, ganz klar, auch schon 5 Jahre. Wir haben das ja mehr so als Experiment gestartet und dann irgendwie im Laufe der Zeit etwas professionalisiert. Und wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Energiethemen, weißt du ja auch, ne? Solar, Wind und so weiter. Was ist für dich sozusagen da die größte Herausforderung, das Leuten verständlich nahezubringen?
Also ich würde sagen, das sind tatsächlich zwei sehr verschiedene Herausforderungen, die beide gleichermaßen überwunden werden müssen. Einmal das sind einfach sehr komplizierte Themen, wenn man wirklich auf die Technik eingeht, also wie eine Solarzelle funktioniert, wir stehen überall im Land rum, aber das ist so irre, da muss man erstmal einer drauf kommen. P-dotierte Halbleiter, N-dotierte Halbleiter und dann dieser photoelektrische Effekt, da hat Einstein einen Nobelpreis bekommen, weil es irgendwie etwas ist, was man sich damals gar nicht vorstellen konnte. So, das zu erklären oder den Leuten zumindest, sagen wir, das muss man nicht komplett verstehen, aber den Leuten ein bisschen zu erklären, dass sie es Gefühl dafür kriegen, wie das ungefähr funktioniert. Das ist eine Herausforderung. Und die andere ist, und dass man mit der Erklärung von erneuerbaren Energien und diesen Themen dahinter sehr schnell in eine politische Situation oder Diskussionssituation gerät. Und da will man ja gar nicht unbedingt rein, wenn man vermitteln möchte, wie das funktioniert. Und die, finde ich, machen auf, die schaffen diese Hürde auf eine ganz gute Weise, okay, zu machen. Sehr sachlich, und die